Also erst nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein im schönen Erzgebirge. Ich habe es bei der Fahrt hierher auch wieder gedacht im Auto. Das ist schon beeindruckend, wenn man so von Adorf hier nach Burkhardsdorf über diesen Hügel fährt und dann dieses weite Land und diese Natur vor sich hat. Das ist schon wunderbar. Und ich freue mich auch, dass ich heute Abend und die nächsten Abende über so tolle Themen reden darf. Ich habe das schon ein bisschen angedeutet. Ich persönlich habe Gott in meinem Leben einfach immer noch besser erlebt, als ich es mir persönlich vorgestellt hätte. Ich glaube, das ist so mein Motto für Gott. Wenn mich jemand fragt, was denkst du über Gott, dann würde ich sagen, er ist immer noch besser, als wir und als du und ich und sie sich das vorstellen können. Gott ist einfach gut. Die Bibel bezeichnet Gott ja immer als einen Gott der Liebe. Und mir tut es in meinem Herzen immer so leid, wenn ich manchmal so das Gefühl habe, dass Menschen Gott missverstehen und dass Menschen einfach die Liebe, die Gott hat zu uns Menschen, missverstehen. Und im Namen von Religion wurden so viele furchtbare Dinge getan und auch werden immer noch getan. Das ist einfach grauenvoll. Denn Gott ist einfach ein Gott, der uns Menschen gemacht hat. Die Bibel beschreibt ihn als den Vater. Als den Vater der Vaterschaft würde er einmal bezeichnen, als den Vater des Lichts. Einmal heißt es, alle guten Gaben und alle guten Dinge kommen von ihm. Und das ist einfach so kostbar. Und ich bezeichne mich ja nicht in meinem Beruf als Pastor, denn normalerweise ist eben ein Pastor Hirte einer Gemeinde. Ich bin eben am Reisen, das heißt, ich bin unterwegs und ich predige über Gott und über Jesus Christus. Und deshalb ist die Bezeichnung für Menschen wie mich eigentlich Evangelist. Das heißt aber im übertragenen Sinne nur, jemand, der eine gute Botschaft verkündigt. Euangelion ist das griechische Wort, die frohe Botschaft, die beste Botschaft der Welt. Und dieses Wort ist nicht im Ursprung christlich. Es haben auch schon Menschen, bevor Jesus Christus auf der Erde war, wurden schon Menschen Evangelisten bezeichnet. Nämlich Menschen, die irgendwohin eine so gute Botschaft brachten, dass die Menschen, die diese Botschaft erhielten, sagten, diese Nachricht ist der Hammer, würde man heute sagen. Die ist unglaublich gut. Das ist Evangelium. Euangelion im Griechischen. Die frohe Botschaft. Zum Beispiel, wenn irgendwo eine furchtbare Schlacht tobte oder wenn irgendwo eine Hungersnot war und Menschen waren kurz davor zu sterben. Und plötzlich kam ein Botschafter und sagte, liebe Leute, die Hungersnot ist vorbei. Die Krise ist vorbei. Der Krieg ist vorbei. Dann wurde ausgerufen, Evangelium. Euangelion, eine frohe Botschaft, lasst uns alle zusammenkommen und diese gute Botschaft weitersagen. Das ist Evangelium. Und als die ersten Christen diese Botschaft von Jesus Christus erhielten und verstanden, da riefen diese Christen damals aus, das ist Evangelium. Und zwar das beste Evangelium, die beste frohe Botschaft, die es jemals auf dieser Erde gab. Nämlich Gott gab seinen Sohn Jesus Christus, um Frieden zu machen zwischen Mensch und Gott. Das ist die beste Botschaft, sagten sie. Und unter diesem Wort ist die christliche Botschaft bis heute eingegangen. Sie lesen in der Bibel die vier Evangelien. Sie hören manchmal im Gottesdienst die Evangelien. Meine Berufsbezeichnung ist Evangelist und ich werde Ihnen in diesen Tagen hier, so hoffe ich zumindest, nichts anderes bringen als eine frohe Botschaft. Denn alles, was keine frohe Botschaft ist, ist nicht Evangelium. Verstehen Sie? Die frohe Botschaft ist froh. Vielleicht haben Sie sich schon einmal gefragt, warum gibt es gewisse Produkte auf dieser Erde, die in Windeseile die ganze Welt erobert haben. Ich möchte jetzt hier keine Schleichwerbung machen, aber Sie alle kennen wahrscheinlich genauso wie ich ein Getränk, das man heute Softdrinks nennt, das so eher eine dunkelbraune, fast schwarze Farbe hat. Das finden Sie auf der ganzen Welt. Ich bin manchmal in Ländern gereist, da kam ich an irgendeinen kleinen Kiosk oder an irgendeine Ecke, wo ich mir dachte, hoffentlich gibt es da überhaupt irgendetwas. Aber eins kann ich Ihnen sagen, dieses Getränk finden Sie. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was ist das Geheimnis? Gab es vielleicht ganz besondere Marketingstrategen und wurden Milliarden Dollar in die Werbung investiert? Und sicherlich auch, ohne Frage. Aber ich habe einmal gelesen, als ein Mensch gefragt wurde und man fragte ihn, was glaubst du ist das Geheimnis von diesem Getränk? Warum hat es die Welt so erobert? Und dann dachte die Person etwas nach, guckte den Fragesteller an und sagte, weil es wunderbar schmeckt. Verstehen Sie? Es gibt Dinge, die muss man gar nicht groß bewerben, weil sie einfach funktionieren, weil sie einfach wunderbar sind, weil sie einfach, zumindest den meisten Menschen, gut schmecken. Und ich glaube, so ähnlich war es mit dem Evangelium, wie es Jesus Christus den Menschen gebracht hat und wie es die ersten Menschen verstanden haben. Es war so gut, dass man niemandem sagen musste, Mensch, dräng dich doch mal an, damit du jemanden einlädst. Sag's doch mal weiter. Nein, die Menschen waren so begeistert, weil sie sagten, das, was wir jetzt verstanden haben, ist so gut, ist so Evangelium, frohe Botschaft. Wir können es nicht zurückhalten. Die Apostel wurden einmal inhaftiert und man versuchte ihnen zu verbieten, über Jesus zu reden. Und sie konnten es nicht. Sie sagten, ihr könnt mit uns machen, was ihr wollt. Das, was wir erlebt haben, ist so gut. Wir können es nicht zurückhalten. Das Thema des heutigen Abends ist ja Jesus, ein Mensch, der die Welt veränderte. Und wir haben schon einiges in den Interviews gehört, deshalb kann ich das ein oder andere sogar ein bisschen kürzer behandeln. Aber schauen Sie, das Evangelium, diese frohe Botschaft, diese Botschaft, die die Welt verändert hat und von der ich mir von Herzen wünsche, dass sie in diesen Tagen vielleicht auch die Gegend hier neu begeistert, vielleicht auch dein und ihr Leben neu verändert. Diese Botschaft ist geknüpft an eine Person mit dem Namen Jesus Christus. Sie können das nicht trennen. Sie können viel über Gott nachdenken, Sie können auch viel über das Thema Gott philosophieren und Bücher darüber schreiben. Aber diese frohe Botschaft, von der ich diese Abende spreche und die ich Ihnen gerade versucht habe, neu in Erinnerung zu berufen, diese frohe Botschaft ist geknüpft an eine Person mit dem Namen Jesus Christus. Und jetzt überlegen Sie sich einmal, warum wurde dieser Mensch als so etwas Besonderes erkannt? Was war an diesem Jesus Christus so anders, dass er, obwohl er nie ein Buch schrieb, obwohl er niemals irgendein Internet oder irgendetwas zur Verfügung hatte, obwohl er vor 2000 Jahren in einem kleinen Ort im heutigen Israel lebte, ein kleiner Ort, der Einzugsbereich, den er zu Fuß und mit einigen Hilfsmitteln durchreiste, der war minimal. Auf der Landkarte können Sie den kaum finden. Er hatte keine Stadien gemietet, er hatte keine großen Veranstaltungen gemacht, er hat nicht einmal die besten Theologen der damaligen Zeit rekrutiert, er hatte nur 12 einfache Männer. 12 einfache Männer, Handwerker. So einfach, dass sie heute bei den meisten Bibelschulen nicht einmal aufgenommen worden wären. Aber trotzdem hat die Botschaft, die dieser Jesus Christus verkündete und das, was er lebte, die Welt bis heute radikal verändert. Noch heute schreiben wir die Jahreszahlen unserer Weltrechnung nach dem Tag seiner Geburt. Jesus war wirklich ein besonderer Mensch. Schauen Sie, und wenn wir uns über Jesus Gedanken machen heute Abend, dann mache ich Ihnen Mut, dass wir nicht nur bei seiner Geburt beginnen, sondern dass wir ganz kurz sogar einmal zurückgehen. Denn Jesus, so lehrt es uns die Bibel, existierte schon vorher. Das ist einer der entscheidenden Geheimnisse, von denen ich mir wünschen würde, dass wir es heute Abend mitnehmen. Jesus kam am Tag Null, so sagt uns die Bibel, auf die Erde. Theologisch, der Fachbegriff ist dafür Inkarnation, er kam ins Fleisch, er wurde Mensch. Aber die Bibel bezeichnet uns und sagt uns ganz klar, Jesus lebte schon lange bevor. Und der Grund, warum Jesus auf diese Erde kam, sagt uns die Bibel, war nicht, weil er eben zufälligerweise irgendwann mal geboren wurde, sondern weil er schon Jahrhunderte, Jahrtausende zuvor prophezeit war, angekündigt war, als der von Gott gegebene Messias, als der von Gott gegebene Retter. Ich möchte Ihnen mal einige Bibelstellen vorlesen. Da lesen wir zum Beispiel einmal Schon viele, viele Jahrhunderte bevor Jesus kam, lesen wir eine Prophezeiung, wo es heißt, dass Jesus ein Nachkomme Abrahams sein wird. Also jemand, der in der Geburtslinie Abrahams geboren werden wird. Es wird von ihm gesagt, dass er von einer Jungfrau geboren wird. Dass er in Bethlehem zur Welt kommen wird. Dass er nach seiner Geburt nach Ägypten fliehen muss. Es wurde prophezeit, dass er grundlos gehasst würde auf dieser Erde, obwohl er niemals etwas Falsches oder Böses tun würde. Es wurde prophezeit, dass Jesus Christus verspottet würde, ausgestoßen von vielen, beleidigt, geschlagen und angespien. Es wurde prophezeit, dass Jesus Christus von vielen Menschen nicht erkannt würde, obwohl er Gott war, wenngleich in Menschengestalt. Es wurde prophezeit, dass er ohne Grund beschuldigt und angeklagt werden würde. Für 30 Silberstücke verkauft, verraten von einem seiner besten Freunde. Es wurde prophezeit, Jahrhunderte vor seiner Geburt, dass seine Hände und Füße einmal durchbohrt werden würden. Dass er gekreuzigt werden würde wie ein Verbrecher, obwohl er nie etwas Falsches getan hätte. Dass um seine Kleidung gewürfelt würde, er bei seiner Anklage trotz Schuldlosigkeit schweigen würde wie ein Lamm. Dass er wie ein Verbrecher einen furchtbaren Tod sterben würde. Begraben würde in einem fremden Grab. All das wurde prophezeit. Jahrhunderte bevor Jesus geboren wurde. Jahrtausende bevor Jesus geboren wurde. Sie können es nachlesen in über 300 Prophezeiungen des Alten Testaments, die sich exakt in einer einzigen Person erfüllten. Jesus Christus. Nachdem Sie und ich noch heute unsere Jahreszahl schreiben. Jesus Christus. Aber schauen Sie, es wurde noch mehr prophezeit. Es wurde prophezeit, dass sein Tod nicht grundlos war, sondern dass sein Tod eine tiefe, tiefe Bedeutung haben würde für die gesamte Welt. Es wurde prophezeit, dass er nicht im Tode bleiben würde, sondern dass er eines Tages auferstehen würde von den Toten. Und es wurde weiter prophezeit, dass ihm die Herrschaft der Welt gegeben würde, auf seine Schultern gelegt. Und dass er, nachdem er das alles getan und ertragen hätte, zurückkehren würde in den Himmel, um den Platz einzunehmen, den er, bevor er all dies tun würde, bereits einmal hatte. Nämlich der König der Könige und der Herr aller Herren. Schauen Sie, wenn wir über Jesus Christus nachdenken, dann würde ich Sie ermutigen, dass Sie einen Fehler nicht machen. Sie können vieles über diesen Mann denken, aber denken Sie nie, er war nur ein guter Mensch. C.S. Lewis, dieser bekannte Schriftsteller, die Narnia-Filme und Bücher wurden von ihm verfasst, hat einmal eine Aussage getroffen, die möchte ich Ihnen vorlesen. Er sagte nämlich, ein Mensch, der wirklich nur ein Mensch wäre und solche Dinge behaupten würde, wie Jesus Christus sie behauptet hatte, der wäre kein Morallehrer, der wäre ein Irrer. Entweder dieser Mensch war wirklich das, von dem er behauptete, dass er war, nämlich der Sohn Gottes, der auf diese Erde kam. Oder er war ein Wahnsinniger oder Schlimmeres. Und dann schreibt er weiter, glauben Sie nie diesen Unfug, dass Jesus Christus nur ein großer Lehrer der Menschheit war. diese Möglichkeit hat er selbst und sein Leben uns niemals offen gelassen. Schauen Sie, wenn Sie das Leben von Jesus betrachten, dann können Sie diesen Jesus nicht behandeln wie einen anderen Menschen, der auf dieser Erde war. Sein Leben war nicht nur in über 300 Prophezeiungen bis aufs Detail vorhergesagt, sondern ich mache Ihnen Mut, lesen Sie einmal das Neue Testament. Jesus Christus hatte Dutzende dieser übernatürlichen Fähigkeiten, die wir vorhin ansprachen. Selbst Menschen, die damals lebten und die diesen Jesus Christus beobachteten, sagten, dass dieser Jesus Christus tausende Menschen heilte. Das sagen nicht nur die Gläubigen der damaligen Zeit. Sie können Geschichtsschreiber ansehen, Flavius Josephus ist einer der bekanntesten von ihnen, die bezeugten, dass dieser Jesus so viele Menschen zum Beispiel gesund machte, dass es ganze Ortschaften ohne einen einzigen Kranken gab. Die Menschen rannten ihn hinterher. Sie wollten ihn zum König machen, weil die Menschen damals spürten, dieser Jesus ist nicht nur jemand, der nette Worte hat. Er hatte eine nicht erklärbare Power. Er hatte Kraft. Er heilte die Kranken. Er betete für Menschen mit großer Not, mit Leid. Die Bibel nennt es Besessenheit zum Teil. Menschen wurden frei von Bindungen, von Ketten, von denen sie niemand anderes heilen konnte. Ja, die Bibel geht noch weiter. Sie schreibt uns sogar einige Geschichten, wo Jesus Christus Menschen von den Toten zurück auferweckt haben sollte, obwohl sie bereits gestorben waren. Schauen Sie, dann sagen Sie vielleicht, naja, das sind einige Sondergeschichten in der Bibel, das sind einige Dinge, worüber man diskutieren kann. Ich mache Ihnen einmal Mut, falls Sie zu jemandem einmal dieses Argument hören, dann nehmen Sie einmal die vier Evangelien und streichen Sie alles heraus, was nicht übermenschlich war. Ich garantiere Ihnen, Sie werden nur noch einige wenige Seiten in Ihrer Bibel behalten. Jesus tat Dinge, die kein Mensch vor ihm tun konnte. Versteht ihr? Verstehen Sie? Jesus tat Dinge, wo er deutlich machte, der, der mit mir ist, der, der in mir ist, die Kraft, die auf mir ist, das ist Gott selbst. Gott selbst. Im Alten Testament wurde einmal auf ihn hinprophezeit, wo es heißt, der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Kranken und den Bedrückten Freiheit und ein fröhliches, ein freudiges Jahr des Herrn auszurufen für die Menschen hier auf Erden. Noch einmal, Sie können vieles über Jesus denken, aber die Option, dass er nur ein moralisch guter Lehrer war oder ein besonders guter Mensch, die lässt uns die Bibel leider nicht. Und Sie müssen auch erkennen, dass Jesus von sich selbst Dinge sagte, da gebe ich C.S. Lewis sehr recht, die vollkommen verrückt wären, wenn sie nicht die Wahrheit wären. Denn Jesus sagte von sich zum Beispiel, ich bin der Weg zu Gott. Jesus sagte, ich bin das Leben. Jesus sagte, ich bin die Auferstehung, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens. Jesus sagte, ich bin der gute Hirte der Menschen. Verstehen Sie? Er sagte, ich bin die Tür zur Ewigkeit. Also noch einmal, überlegen Sie einmal, was für ein Mensch würde von sich selbst solche Dinge behaupten, einschließlich der Tatsache, dass er sagt, ich bin der Messias, der von Gott prophezeite Erlöser der Welt, der prophezeite Retter der Menschheit. Und nun überlegen Sie noch eines, was bedeutet der Name Jesus Christus? Viele Menschen denken, Jesus ist der Vorname, Christus ist der Nachname, so wie Max Müller. Aber er hatte eigentlich nur einen Namen, sein Name war Jesus. Und der war abgeleitet vom hebräischen Namen Jehoshua. Und dieses Wort Jehoshua bedeutet übersetzt der Retter. Das heißt, alle Menschen sagten nicht einfach nur, oh guck mal, das ist der Jesus, sondern sie guckten und sagten, das ist unser Retter. Sein Name war Retter. Und Christus, Christus heißt übersetzt, der von Gott Gesalbte, der von Gott Berufene, der von Gott Auserkorene, der von Gott Eingesetzte. Das heißt, sein Name heißt der von Gott eingesetzte Retter. Das heißt Jesus Christus. Der hieß nicht Jesus, weil es der damalige Name war wie heute Max. Das war der Retter, das Lamm Gottes. Noch einmal. Über 300 Prophezeiungen, die bis im Detail auf diesen Jesus zutrafen. Die Menschen, die damals sahen, sagten, was dieser Mensch für Dinge tut, das kann kein anderer Mensch tun. Einmal schickte Johannes, der Täufer, seine Jünger zu Jesus. Und Johannes saß im Gefängnis und er ließ seine Jünger Jesus fragen, bist du der Retter, auf den wir alle warten, oder wird noch ein anderer kommen? Und wissen Sie, was Jesus antwortete? Blinde sehen, Lahme gehen und wohl dem, der keinen Anstoß nimmt an mir. Also noch einmal, Sie können mit Jesus machen, was Sie wollen, aber wenn Sie nur ein bisschen darüber nachdenken, was Jesus selbst für einen Anspruch hatte, dann hat er Ihnen und mir niemals die Option offen gelassen, dass er nur ein Mensch war. Ja, Jesus war Mensch, weil uns die Bibel prophezeit, dass Gott selbst eines Tages in die Welt kommen würde. Im Korintherbrief lesen wir einmal, Gott selbst war durch Christus in der Welt und versöhnte die Welt mit sich selbst. Aber zu glauben, Jesus war nur ein netter Mensch, macht keinen Sinn. Nun lassen Sie mich ein Letztes sagen zu diesem Thema. Warum kam Jesus Christus? Das ist ja die entscheidende Frage. Also damit er kam, das schreiben Sie Tag für Tag, genauso wie ich, allein schon unserer Jahreszahl. Damit er lebte, das können Ihnen Hunderte und Tausende auch nicht christliche Zeitzeugen bestätigen. Dass dieser Mensch existierte, etwa 30, 33 nach Christus an einem Kreuz starb, darüber gibt es keinen Zweifel. Damit dieser Mensch Dinge tat, als er hier auf Erden war, die ein normaler Mensch niemals tun könnte, darüber gibt es auch keine Zweifel. Es sei denn, Sie glauben, dieses gesamte Buch ist gefälscht. Aber die Frage ist ja, warum kam er? Schauen Sie, und das ist jetzt eigentlich das Entscheidendste von dieser ganzen Frage. Und ich habe es schon ein bisschen angedeutet. Sein Name war Jesus Christus, der von Gott gesalbte, berufene Messias, der Retter der Menschheit. Und wir haben es in den Interviews schon ein bisschen gehört und deshalb will ich es nur noch kurz einmal wiederholen. Seit Beginn der Menschheit schreibt die Bibel, und das wissen Sie genauso gut wie ich, wenn Sie Tag für Tag in diesem Leben die Augen offen halten, haben wir Menschen eine Not. Und diese Not ist nicht nur äußerlich, sondern diese Not ist auch innerlich, weil jeder von uns Dinge tut, Tag ein, Tag aus, die einfach nicht in Ordnung sind. Die Bibel nennt das Schuld, die Bibel nennt das Sünde, sind Worte, die klingen manchmal nach Mittelalter. Ich möchte es einfach mal in die heutige Zeit übertragen. Jeder von uns, jeder Einzelne tut Dinge, die einfach nicht recht sind. Jetzt sind wir als Menschen so gestrickt, dass wir mit dem Zeigefinger gerne auf andere zeigen. Ne? Ja, was der tut oder was die tun, das ist ja noch viel schlimmer als das, was ich tue. Aber ein Sprichwort sagt, wenn ein Finger nach vorne geht, zeigen mindestens drei zurück. Und schauen Sie, das ist die Not unseres Lebens. Schalten Sie einmal 20 Uhr die Tagesthemen ein, dann werden Sie sehen, was auf dieser Welt für Dinge passieren, Tag ein, Tag aus. Und Sie müssen gar nicht weit gehen. Auch in Burkhardsdorf passieren wahrscheinlich Tag ein, Tag aus Dinge. Vielleicht auch in Ihrem Leben, wo Sie sagen, das kann doch eigentlich nicht sein. Und nun schreibt uns die Bibel einen langen, langen Liebesbrief. Die Bibel ist eigentlich ein Liebesbrief Gottes an Sie und mich. Weil Gott, der heilige, wunderbare Gott, der Vater, der immer noch besser ist, als wir es ihm zutrauen. Er sagt, ich möchte meine Menschen zu mir zurück. Ich möchte einen Weg finden, damit sie frei sind von diesem ganzen Schmutz. Frei sind von Schuld und von Not und Anklage. Aber Gott in seiner Genialität hat sich einen Plan ausgedacht, so schreibt uns die Bibel, dass er eben unsere eigene Schwäche überhaupt nicht berücksichtigt, sondern dass er sagt, eines Tages wird einer kommen, dieser prophezeite Messias, der Retter, von dem die Bibel schreibt, dass er selbst anstelle von der Menschheit, die wir es eigentlich verdient hätten, unsere Schuld hinwegträgt. Das ist die Grundbotschaft des Christentums. Das ist die Grundbotschaft des Evangeliums. Dafür steht das Kreuz als Symbol. Dort starb einer, um für andere, nämlich für Sie und mich und für alle Menschen, die Schuld zu tragen. Ich habe es vorgelesen. Er wird ohne Schuld hingerichtet. Er wird nichts falsch machen und dennoch verraten und verkauft und getötet wie der schwerste Verbrecher. Und schauen Sie, ich lese Ihnen abschließend einen Vers vor aus der Bibel, der das für mich besser zusammenfasst als jeder andere Vers. Nämlich als dieser Jesus Christus am Ende seines Lebens auf diesem Hügel Golgatha an dem Kreuz hängt, dann ruft er aus, Sie kennen diese Stelle wahrscheinlich, er ruft einen aramäischen Spruch, nämlich Eli, Eli, Lama, Absabtani. Und das heißt übersetzt auf Deutsch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schaut, und in diesem einen Vers ist die Dramatik dieses Kreuzes und gleichzeitig die Genialität des Evangeliums, warum die Menschheit gesagt hat, eine bessere Botschaft für uns gibt es doch nicht. Dass der dort starb, so sagt uns die Bibel, nicht irgendein x-beliebiger Mensch war, sondern Gott selbst, der an unserer Stelle die Schuld der Menschheit auf sich nahm. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinfortträgt. So hat es Johannes der Täufer erkannt. Und nun überlegen Sie mit mir und überlegt mit mir. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hatte Gott ihn verlassen? Die Antwort ist ganz einfach. Weil Schuld, so sagt uns die Bibel, immer eine Trennung zwischen Gott und Menschen hineinschlägt wie ein Keil. In dem Moment, wo die Menschheit sündigte, zog Gott sich zurück, weil er sagte, ich, heiliger Gott, kann mit diesen Menschen, die Schuld auf sich laden, Tag ein, Tag aus, ich kann keine Gemeinschaft haben. Das ist wie Feuer und Wasser, es ist nicht möglich. Und das ist das Dilemma der Weltgeschichte, warum wir Menschen so oft wie Blinde im Nebel irren und uns fragen, wo ist denn Gott? Weil er sich ein Stück weit zurückgezogen hat. Aber schauen Sie, als Jesus rief, warum hast du mich verlassen? Da war genau dies der Grund.
Weil Gott nämlich in dem Moment nicht nur ihre und deine und meine, sondern die Schuld der Welt auf ihn legte. So dramatisch, dass die Dreieinigkeit sich für einen kurzen Moment der Weltgeschichte trennte. Jesus rief: Warum hast du mich verlassen? Ein Spalt ging in die Dreieinigkeit. Gott zog sich zurück von seinem eigenen Sohn. Die Erde bebte, 3 Stunden Dunkelheit kam über das Land. Das, was an diesem Kreuz geschah, war gewaltig. Jesus trägt die Schuld der Welt hinfort. Und nun schaut weiter, was heißt das hier? Mein Gott, Jesus ruft: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wahrscheinlich ist Ihnen das noch nie aufgefallen, aber ich möchte Ihnen das Detail einfach mal deutlich machen. In der gesamten Bibel, im gesamten Leben Jesu, nannte Jesus Christus Gott niemals Gott. Nicht ein einziges Mal. Er bezeichnete ihn immer als mein Vater und an manchen Stellen sogar als Abba. Auf Deutsch, mein geliebter Papa. Und an einer einzigen Stelle im Neuen Testament bezeichnet Jesus Gott nicht mehr als Papa, sondern als Gott. Und das ist, als er am Kreuz hing und ausruft: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schaut, und Jesus starb dort nicht einfach so, sondern er tat es, so sagt uns die Bibel, stellvertretend für die Menschheit. So sehr hat Gott die Welt geliebt, ist ein bekannter Vers. Ne? Die Welt geliebt. Jeden Einzelnen, sie, dich, mich, jeden, so sehr, dass er seinen Sohn Jesus Christus dafür gab, damit er die Schuld der Menschheit hinwegnahm, geballt wie ein Blitzableiter auf ihm, damit die Dreieinigkeit für einige Sekunden oder Minuten auseinandergerissen war. Die Erde bebte, die Finsternis kam über das Land und Jesus rief aus: Warum hast du mich verlassen? Weil Gott die Schuld, die auf ihnen, auf mir, auf jeden Menschen lag, in diesem Moment auf ihn legte, auf dass wir Frieden hätten. Jesaja prophezeite es einmal, er sagte: Die Strafe, die wir eigentlich verdient hätten, die liegt auf ihm, auf dass wir Frieden haben können mit Gott. Schauen Sie, und jetzt wissen Sie auch, warum dieser Jesus ein solches unglaublich liebevolles und barmherziges Leben liebte. Warum Jesus zu denen ging, die ausgestoßen waren im Ort, und alle zeigten den Finger auf die und sagten: Guck dir diesen Sünder an und diese Sünderin. Und Jesus ging genau zu ihnen und liebte sie, weil er wusste, auch für diese Person werde ich die Schuld tragen. Und Jesus ging zu den schlimmsten Verbrechern, zu den Zöllnern, das waren damals die Gangster, die wirklich betrogen und schlimme Dinge taten. Jesus ging hin und brachte auch ihnen die Liebe Gottes, weil er wusste, auch für diese Schuld werde ich bezahlen. Einmal kamen Menschen und brachten eine Frau, die frisch beim Ehebruch ertappt war. Das war zur damaligen Zeit ein Hochverrat. Ein schlimmes Vergehen zur damaligen Zeit. Und sie brachten eine solche Frau zu Jesus und sie wollten, dass Jesus sie steinigt, weil sie sagten: Jesus, wenn du ein großer Lehrer und ein Theologe sein willst, dann zeig mal, wie ernst du es meinst. Und ihr kennt diese Stelle, ne? Jesus bückte sich und schrieb mit seinen Fingern in den Sand. Und ich glaube, dass er damals eine Stelle aus dem Propheten Jeremia deutlich machte, die jeder damals kannte. In dieser Stelle heißt das nämlich: Wer von euch die Gnade verwirft, dessen Name wird vergehen wie Sand im Wind. Versteht ihr, Jesus hat nie einen Menschen verurteilt. Als sie sagten, Jesus, steinige doch diese Frau, die hat's verdient. Da stand er auf und er sagte, okay Freunde, wer von euch ohne Sünde ist, der soll mal anfangen. Aber denkt daran, wenn du die Gnade verwirfst, könnte es sein, dass zum Schluss dein Name nicht im Himmel gefunden wird, aber ihre schon. Versteht ihr? Das war Jesus. Und ich glaube, dass Jesus deshalb die Welt verändert hat wie kein anderer, weil er nicht einfach ein Mensch war wie ein anderer. Er war der Sohn Gottes. Und wir Menschen haben daraus manchmal eine furchtbare Religion gemacht. Auch im Christentum. Auch im Christentum. Eine furchtbare Religion. Dass wir uns heute manchmal beschuldigen, wer ist besser? Die einzigen Menschen, die damals darüber diskutierten, wer ist besser, die kamen bei Jesus extrem schlecht weg. Extrem schlecht. Jesus war mehr bei denen, die wussten, ich bin nicht so gut. Schaut aber, das ist das Evangelium. Dass es nicht einen auf dieser Erde gibt, den Gott nicht liebt. Auch nicht einen. Und wenn es der Ausgestoßenste wäre, wenn es der wäre, wo das ganze Dorf, der ganze Ort hier mit dem Finger zeigen würde, dann bin ich überzeugt, wenn Jesus heute hier wäre, würde er bei ihm zu Mittag essen. Und wenn du heute hier sitzt oder wenn sie heute hier sitzen und sie haben sich vielleicht kaum mehr hergetraut, weil sie dachten, hier sind alles die heiligen Menschen, dann sage ich Ihnen eins, ein alter Kirchenvater sagte einmal, das Boot, das sich Gemeinde nennt, wird nur aus Nieten zusammengehalten. Jesus kam nicht, weil er die guten Menschen suchte. Er kam, weil er Menschen suchte, die Vergebung brauchten. Und das tut er noch heute. Das tut er noch heute. Und deshalb kann ich Ihnen und euch sagen, dass es nicht ein Mensch hier, nicht einer, den Jesus nicht von Herzen liebt. Es ist nicht einer hier, wo Gott nicht sagt, das ist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Und Augustinus soll einmal den Satz geprägt haben, wäre nur einer von uns damals auf Erden gewesen, Gott hätte seinen Sohn trotzdem für ihn gegeben. Verstehen Sie? Gott gab seinen Sohn nicht für die Guten, sondern für Menschen wie uns. Weil jeder, ausnahmslos jeder, die Gnade Gottes braucht. Ausnahmslos jeder. Und wenn Sie glauben, wir sind ein bisschen besser, weil wir vielleicht irgendwie mehr das oder jenes tun, in der Bibel lesen oder sonst etwas tun, dann sage ich Ihnen eins. Die Pharisäer taten am meisten. Sie kannten die Bibel auswendig. Auswendig, das Alte Testament. Und die einzigen Menschen, mit denen damals Jesus hart ins Gericht ging, das waren genau die. Weil er nämlich sagte, wenn ihr wirklich glaubt, dass ihr mich nicht braucht, dann müsst ihr es eben ohne mich versuchen. Aber ich bin gekommen zu denen, die wissen, dass sie meine Hilfe brauchen. Denn ich bin der Retter der Welt, das Lamm Gottes, das hinwegträgt die Schuld der Welt. Deine, ihre, meine, große und kleine Versagen der Vergangenheit, der Gegenwart, der Zukunft. Deshalb kam er. Und deshalb heißt Christentum Christentum. Und Evangelium Evangelium. Weil wir nicht glauben, dass wir jeweils gut genug wären, damit dieser Gott auf Erden blickt und sagt, der ist würdig. Sondern weil wir wissen, dass keiner von uns gut genug wäre. Aber wenn Gott auf die Erde blickt, dann blickt er auf Christus und sagt, er ist würdig. Deshalb kam er. Und deshalb verändert er die Welt. Bis heute. Und ich möchte Ihnen zum Abschluss eine kleine Geschichte erzählen. Wir werden dann, nachdem ich fertig bin mit meiner Botschaft, noch gemeinsam beten. Und wir wollen das so machen, dass wir jeden Abend die Möglichkeit geben, dass wir zusammen beten. Ich weiß, viele von Ihnen tun das täglich. Aber es ist eine unheimlich wichtige Chance, dass man einmal in seinem Leben bewusst, vielleicht sogar öffentlich zu Jesus Christus und zu Gott sagt: Gott, ich danke dir so sehr, dass du auch für mich kamst. Verstehen Sie, Gott kennt Sie und mich. Gott liebt Sie und mich. Aber es gibt Dinge, von denen macht es Sinn, in der Öffentlichkeit zu bezeugen, ja. Als meine Frau und ich heirateten, dann taten wir das nicht in der kleinen Kammer irgendwo in unserem Haus, sondern wir taten es öffentlich vor Zeugen in der Kirche. Und jeder in unserem Ort wusste, die beiden gehören jetzt zusammen. Und so kann es auch für unser Leben hilfreich sein. Ich sage Ihnen das nicht als Zwang, verstehen Sie? Es gibt nur Freiheit bei Gott. Aber es kann hilfreich sein für Sie, wenn Sie in Ihrem Leben spüren, ich möchte zu diesem Jesus ja sagen, dass Sie vielleicht heute Abend mit uns gemeinsam beten. Wir werden am Ende der Botschaft hier unten, ich werde mit vor dieses Kreuz kommen und ich lade jeden von Ihnen ein, der das möchte, dass wir gemeinsam uns um dieses Kreuz stellen, einen großen Kreis machen und dann gemeinsam beten. Wenn Sie neu gespürt haben, heute Abend hat dieser Jesus auch Ihr Herz berührt, dann überlegen Sie und ich mache Ihnen Mut. Vielleicht sagen Sie, heute ist der Tag, wo ich das nicht nur für mich, sondern einmal öffentlich machen möchte. Dieser Jesus ist mein persönlicher Retter. Eine Geschichte zum Schluss. Ich hatte einmal eine Veranstaltung gemacht, ähnlich wie diese hier. Und die Veranstaltung war an einem Ort und der Veranstalter, also die Gemeinden, die das machten, hatten Angst, dass die ganze Ortsteenager, also alle Teenager und Kinder am Ort zur Veranstaltung kamen. Es war ein kleiner Ort, es war sonst nicht viel los. Und sie sagten, wenn die alle kommen, die sonst mit ihren Fahrrädern durch den Ort rauschen, dann ist das zwar wunderbar, aber dann ist die Veranstaltung so unruhig und es ist so viel Lärm und vielleicht gehen sie rein und raus. Und dann sagten sie zu mir, wir werden das so machen, wir werden sagen, wir machen spezielle Kinderveranstaltungen, aber die Abende sind erst ab 16 Jahren geöffnet. Ich sagte, das habe ich noch nie erlebt, aber wenn ihr das machen wollt, dann ist das für mich in Ordnung. Und an einem Abend hatten wir einen Abend ähnlich wie heute und ich lud auch dazu ein, sich beim Gebet gemeinsam zu treffen. Und es kamen viele Menschen, ich war sehr berührt, es kamen wirklich viele Menschen, die gesagt haben, ich möchte öffentlich mich zu Jesus stellen. Und es kam ein junger Mann, sage ich mal, sehr junger Mann, Zahnspangen, Sommersprossen, rote kurze Haare. Und er stand mir gegenüber und ich sagte, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass auch du gekommen bist. Und wir beteten gemeinsam und irgendwie konnte ich es nicht lassen und ich sagte am Ende der Veranstaltung zu ihm, jetzt mal ganz ehrlich, wie alt bist du eigentlich? Und dann sagte er zu mir, 14, aber fast 15. Und dann sagte ich, ja gut, aber du weißt doch schon, die Veranstaltung ist eigentlich erst ab 16. Wie bist du denn dann hier reingekommen? Und dann sagte er zu mir, ja, die hatten mich am Eingang auch gefragt, wie alt ich bin. Und dann habe ich gesagt, und? Und er sagte, ja, ich habe gelogen. Geschwindelt. Und dann sagte ich, gut, da drücken wir heute mein Auge zu. Und dann sagte ich zu ihm, aber jetzt musst du mir erklären, warum wolltest du denn unbedingt hierher? Und dann sagte er zu mir mit seinen 14, fast 15 Jahren, mein Leben lief bisher nicht so gut. Ich habe viel Schlechtes erlebt, bin oft enttäuscht worden. Die einzige Freude, die ich in meinem Leben noch hatte, war der Fußball. Und nun hatten wir einen neuen Fußballtrainer bekommen, sagte er mir. Und der mochte mich nicht. Und dann durfte ich nicht mehr mitspielen und wurde gemobbt. Und seitdem sitze ich nur noch auf der Auswechselbank. Und die letzte Freude, die ich hatte, die habe ich jetzt auch verloren. Und dann sagte ich zu ihm, und warum bist du dann trotzdem heute jetzt unbedingt hier gekommen? Was hat dich bewogen? Dann sagte er, ich habe diese Veranstaltung in der Zeitung gelesen. Und ich habe in meinem Herzen gewusst, vielleicht reden die Menschen dort von dem Gott, von dem ich weiß, dass er mich mehr liebt als jeder Mensch auf Erden. Schauen Sie, ich bin am Ende jetzt meines ersten Abends. Aber ich kann Ihnen nur Mut machen. Diese Abende werden vergehen. In Ihrem Leben werden Dinge geschehen, die sind gut und die sind weniger gut. Aber es gibt einen, der wird Sie niemals mehr verlassen. Und das ist Jesus Christus. Und er streckt die Hand uns entgegen. Jeden Tag, jeden Moment. Er ruft uns Menschen, komm. Er ist an diesem Kreuz von Golgatha für die Schuld aller Menschen gestorben. Für alle Menschen. Auch für ihre und meine. Und trotzdem ist es so, dass dieser Jesus uns persönlich um unsere Freundschaft fragt. Er fragt uns, möchtest auch du meine Vergebung annehmen? Möchtest auch du mein Freund sein? Möchtest auch du, dass ich für dich persönlich gestorben bin? Eines der größten Geschenke, die wir Menschen haben, glaube ich, ist wirklich die Freiheit. Gott zwingt uns zu nichts. Liebe ist nur möglich in Freiheit. Aber ich bin wirklich überzeugt, dass dieser Jesus das Wunderbarste ist, was Sie und ich in Ihrem Leben empfangen können. Und ich möchte Sie einladen, wenn Sie heute Abend an dem Punkt sind, wo Sie sagen, ja, ich möchte Jesus in meinem Leben das erste Mal oder ganz neu einladen. Ich möchte wirklich Ja sagen und sein Geschenk der Vergebung annehmen. Dann lassen Sie uns gemeinsam beten. Und ich werde jetzt hier nach unten gehen, wir hören ein Lied. Und ich lade Sie ein, dass wir alle gemeinsam aufstehen. Lassen Sie uns das gern jetzt schon mal tun. Und wenn Sie gespürt haben in den Herzen, egal ob Sie 60 sind oder 14 oder 15, egal ob Sie schon Ihr Leben lang in eine Kirche oder Gemeinde gehen oder heute zum ersten Mal hier sind, egal ob Sie bekannt sind oder unbekannt, es ist doch keine Schande, in einem christlichen Abendland öffentlich zu Jesus einmal Ja zu sagen. Wenn Sie spüren in Ihrem Herzen, dass Gott Sie heute Abend ruft, dann lassen Sie uns gemeinsam einen Kreis bilden um dieses Kreuz und gemeinsam dort beten. Ich lade Sie ein. Kommen Sie jetzt. Danke.